Herzlich willkommen zu einer neuen Geschichte aus der Schwemme. Heute haben wir Maximilian Breitenbach von Claytec zu Gast und wollen uns zur Firmengeschichte des Familienunternehmens austauschen. Claytec feiert nämlich in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen und Max nimmt uns mit zu den Anfängen in den späten 1970er Jahren. Wir beginnen persönlich und Max erzählt uns, wer er ist und welche Rolle er bei Claytec hat. Er gibt uns dann eben Einblicke in die Gründungsjahre und die Ideen seines Vaters, Peter Breitenbach, der die Firma ins Leben gerufen hat. Wir erfahren, welche Herausforderungen zu meistern waren, um den Lehmbau damals als anerkannte Bauweise zu etablieren und wie sich die Nachfrage nach Lehmbaustoffen im Laufe der Jahre entwickelt hat. Wir sprechen auch über die technischen Innovationen, die Claytec im Bereich Lehmbau vorangetrieben hat und werfen einen Blick auf das aktuelle Produktsortiment. Nachhaltigkeit und Umweltschutz spielen sowohl bei Claytec als auch bei uns eine wichtige Rolle und darüber erfahren wir entsprechend auch mehr. Ein spannendes Thema sind außerdem die Clay Tours, ein Projekt, das Interessenten und Interessentinnen die Möglichkeit bietet, architektonische Objekte aus Lehmbaustoffen live zu besichtigen. Wir gehen außerdem auf die Gründung des Industrieverbands Lehmbaustoffe ein und welche Ziele er eigentlich verfolgt. Abschließend sprechen wir über die soziale Verantwortung von Claytec und Max erzählt uns von den Projekten, die das Unternehmen unterstützt und wie es zum Beispiel zur Entwicklung nachhaltiger Projekte im globalen Süden beiträgt. Viel Spaß beim Hören! Herzlich willkommen, Max, in unserem Schwemme-Podcast. Ich bin ja schon ganz gespannt. Wir wollen ja heute mal ein bisschen in die Firmengeschichte von Claytec einsteigen. Aber vielleicht ganz zu Anfang, wer bist du denn und was ist deine Rolle bei Claytec?
Ja, hallo zusammen. Ich bin Max Breitenbach. Ich bin der Sohn vom Firmengründer. Da kommen wir ja gleich anlässlich Thema Jubiläum und 40 Jahre ja auch noch drauf. Und wie das so in Familienunternehmen ist, ich bin ja in die alle Position so ein bisschen reingewachsen, alles, was ich gemacht habe. Ich habe alles mal ausprobiert, habe in vielen Bereichen war ich schon tätig in den letzten, dieses Jahr 12 Jahren. Und ja, jetzt schauen wir mal, was so die nächsten Jahre bringen. Aber ganz klar ist natürlich irgendwo, ich will das ganze Unternehmen oder das Thema mit meinem Bruder zusammen, der auch im Unternehmen ist, mittelfristig natürlich weiterführen.
Nimm uns doch mal ein bisschen mit in die Geschichte von Claytec. In den 1970er Jahren hat das Ganze ja angefangen. Wie lief das dann so damals?
Ja, also das hat noch nicht nur mit meinem Vater sozusagen angefangen, sondern da gibt es dann auch noch eine Oma dazu. Und die Oma war bis vor kurzem Architektin und die hatten ein privates Bauvorhaben hier bei uns am Niederrhein, wo ja Lehm in einem Fachwerkhaus verbaut war. Das wollten die restaurieren und ja, dann war natürlich der Bedarf an den historischen, an den richtigen Produkten da. Wo die haben relativ schnell festgestellt, was das Beste für das Bauwerk ist und dass das natürlich Lehmgefache sind. Und entsprechend haben die dann natürlich nicht die Möglichkeiten gehabt, wie heute, zum Baustoffhandel zu gehen und zu sagen, ich hätte gern Lehmsteine, Lehmmörtel und vielleicht noch einen Satz Eichenstarken und Weidenruten, sondern die haben sich das alles irgendwo selbst erarbeiten und zusammensuchen müssen. Bisschen halt zum Loch im Garten, wo dann der Lehm herkam. Und das hat aber trotz all dieser Improvisation so gut funktioniert, dass dann bei einem der nächsten Bauvorhaben meiner Oma die Bauherren gesagt haben, das habt ihr doch so gut da gemacht, wollen die Jungs das. Also das war parallel zum Abitur oder während der Schulzeit meines Vaters noch, dass das so stattgefunden hat. Und dann hat er eigentlich ja parallel zur Schule und in Ferien mit Kumpels und so weiter, haben dann halt das nächste Bauvorhaben gemacht, weil es so gut geklappt hat und weil alle von dem Ergebnis so einfach so begeistert waren und das auch in der Denkmalpflege sehr honoriert wurde, so dass dann da halt ein Unternehmen daraus erwachsen ist, was natürlich auch am Anfang noch ein bisschen schwierig war, rein rechtlich das irgendwo einzusortieren. Was ist denn jetzt jemand, der was mit Lehm macht? Ist es einer, ist das ein Maurer? Ist es ein Putzer? Ist das ein Zimmermann? Also das war so ein bisschen schwer greifbar. Und so kam dann, 1984 war das dann, die erste Eintragung in die Handwerksrolle als Lehmbauer. Also das war dann das erste.
Das gab es vorher gar nicht.
Nee. Also es hat halt keiner gemacht. Und im universitären Umfeld und ein bisschen im Freilichtmuseumsbereich war das schon Thema, aber dass das irgendjemand in dem Sinne unternehmerisch, kommerziell gemacht hätte, das gab's nicht. Und ja, dann haben wir, ich nicht, sondern mein Vater und seine Kameraden und auch unser heutiger technischer Leiter, der Uli Röhlen, die haben das dann jahrelang gemacht und da ist dann das immer weiter professionalisiert, dann irgendwann nicht mehr vor Ort die Materialien und Rohstoffe zusammengesucht, sondern eben zentral produziert in Viersen mit den fertigen Produkten auf die Baustelle gefahren, irgendwann dann nur noch produziert und beziehungsweise nicht mehr kein Handwerk mehr gemacht, sondern nur noch produziert und eben an andere Handwerker verkauft das Material. Und dann haben wir irgendwann, ja, es muss um 2000 gewesen sein, nur noch an über den Baustoffhandel vertrieben und so das Ganze dann, hat sich das dann weiterentwickelt mit mehreren Standorten, Produktverbreiterung und so weiter.
Und er hat dann auch direkt die Familie mit ins Boot geholt, ne? Ihr seid ja ein echtes Familienunternehmen. Was bedeutet dir das?
Was heißt ins Boot geholt? Also wenn man irgendwo ein Unternehmen zu Hause hat, dann und das Büro auf der anderen Straßenseite ist und die Produktionsstätte auch noch so tolle Sachen wie Radlader und Lehm und Sandberge hat, dann braucht man da, glaube ich, niemanden aktiv ins Boot holen, sondern dann ist man da irgendwie automatisch mit drin. Und so hat sich das Ganze ergeben, dass ja erstmal natürlich einfach im privaten Umfeld das natürlich immer Thema ist und dann auch hinten raus für mich relativ schnell nach dem Studium auch irgendwie klar war, ich werde da gebraucht, es gibt Aufgaben und da habe ich Bock drauf. Und ähnlich ist es dann meinem Bruder auch ergangen. Der hat auch studiert, hat dann noch ein bisschen länger studiert oder andere Sachen noch gemacht. Aber am Ende ist er jetzt auch da und so viel scheint da nicht schiefgelaufen zu sein, dass wir da beide vom Produkt und von der Sache, vom Unternehmen überzeugt sind.
Wir können ja vielleicht noch mal ein bisschen in die Vergangenheit eintauchen. Das macht ihr ja auch jetzt im Rahmen eurer Jubiläumsaktivitäten zum Betriebsjubiläum. Welche Herausforderungen mussten denn da zu Beginn gemeistert werden, um Lehmbau überhaupt irgendwie als anerkannte Bauweise zu etablieren?
Na, es gab halt keinen Lehmbau oder es gab keine Lehmbaustoffe. Dementsprechend war das alles neu und also beziehungsweise nicht neu, sondern sehr, sehr alt und sehr historisch. Und entsprechend war natürlich ja die Verbreitung nicht da. Also es gab keine Maschinen dafür, es gibt keine Normierung, keine Regeln. Es gab so ein paar Anwendungsvorgaben, Richtlinien aus den 1930er oder 1950er Jahren. Mhm. Gerade vor allem auch noch, aber das war zu dem Zeitpunkt noch kein Thema, aber in der ehemaligen DDR war das ganze Thema auch noch ein bisschen lebendiger, weil es da gab es halt auch einfach noch eine Baukultur in der Hinsicht. Aber insgesamt war es halt wieder sozusagen in erster Sicht natürlich eine Art Rückschritt auf historische Bautechniken.
Es war jetzt nicht so hip, ne? Also da hatte man ganz andere Themen eigentlich zu der Zeit.
Es kommt drauf an. Also ich glaube, es gab Szenen oder Kundengruppen, bei denen das enorm angesagt war. Also gerade auch dann ein bisschen weg von der Denkmalpflege, das ökologische Bauen und Ökobewegung und so weiter. Da gab es dann schon Leute, die das richtig cool fanden, was wir da gemacht haben. Aber klar, es war kein Mainstream, es war nicht angesagt, es wirkte nicht modern, sondern eher halt eben experimentell bis historisch oder öko.
Und wie hat sich da die Nachfrage seitdem entwickelt?
Kontinuierlich. Also es ist natürlich, es gibt über die Jahre sind einfach immer weitere Aspekte und Argumente für die Produkte hinzugekommen. Und wenn es am Anfang eben Denkmalpflege war, weswegen man unbedingt Lehmprodukte verwenden sollte, dann waren es eben aus Nachhaltigkeits- und Öko-Aspekten damals dann, Wohngesundheit, keine Schadstoffe. Da gab es zu der Zeit dann auch noch so ein paar Bauprodukte-Skandale, Asbest und so weiter. Und das waren natürlich einfach Themen, die in einer gewissen Szene einfach ja dafür gesorgt haben, dass das Lehm halt als tolle Lösung anerkannt war. Und
ihr habt den Lehm ja dann quasi auch so ein bisschen aus so einer Nische rausgetrieben und verschiedene technische Innovationen auch mit auf den Weg gebracht. Kannst du uns da mal mitnehmen? Was sind da so Highlights?
Ja, klassisch historisch sind halt einfach immer Lehmputze, Lehmmörtel, auch Lehmsteine in verschiedenen Anwendungen. Gab's die halt. Aber das Ganze natürlich irgendwo marktauglich zu bekommen, auf einen modernen oder aktuellen Stand zu bringen, dass die Produkte verfügbar sind, dass sie angewendet werden können von jedem mehr oder weniger und dass es nicht mehr die Entscheidung ist, wo kriege ich das oder die Frage ist, wo kriege ich das Produkt her, sondern ich bestelle das einfach beim Baustoffhandel oder ich bestelle es im Internet oder das sind natürlich einfach so die Entwicklungen oder Innovationen im hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Verbreitung des Produktes. Dann gibt es natürlich einfach Lehmtrockenbau ist ein Thema geworden in den letzten Jahren sehr stark, also ein Großteil einfach der modernen Bauweise ist Leichtbau, ist schnelles Bauen, Und da kann natürlich oder stört häufig dann eine dicke Putzlage oder eben auch im Holzbau, was in den letzten Jahren natürlich immer relevanter wird. Das sind einfach die Anwendungsbereiche verändern sich und entsprechend muss es natürlich ja dafür die entsprechenden Produktlösungen geben. Und dann ist in den letzten 2 Jahren oder 3 Jahren natürlich einfach das ganze Thema Energieverbrauch, CO2-Bilanzierung von den Produkten, Kreislauffähigkeit, all das sind natürlich Aspekte, wo der Baustoff Lehm mal grundsätzlich ganz gute Karten hat und ja, sehr gut dasteht und eine Lösung für die Zukunft sein kann. So.
Ich habe mich natürlich auch ein bisschen auf eurer Webseite umgeschaut. Die verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Was hat es denn mit dieser ersten Maschine zur Herstellung von Lehmmischungen auf sich und welche Bedeutung hat es ja, für das Unternehmen gehabt?
Naja, es gab halt einfach, man konnte nicht irgendwo hingehen und sagen, ich hätte jetzt gerne eine Anlage für Lehmputzherstellung. Also das ist heute noch so. Also ich klar, das muss man alles erarbeiten. Das sind Anwendungsbereiche, die sind, jedes Produkt verhält sich halt anders. Und für Lehm gibt es einfach, Lehmprodukte gibt es keinen Markt, keinen Maschinenbaumarkt sozusagen. Und ja, die erste Maschine, das war ein großer Mischer. Auf den wolltest du hinaus, oder?
Ja, es gab diese DIY-Lösung, die man dann eben...
Ja, es gab nämlich auch noch andere sehr, sehr spezielle Konstruktionen, ob das irgendwelche Tauchbecken waren für Strohleichtlehm und so weiter. Es gab halt einfach nicht die Technik und das waren dann irgendwie Sonderbauten, Umbauten und ja, ein bisschen Erfindergeist dabei, um zum Beispiel auf die Verarbeitung von Pflanzenfasern, langhalmiges Stroh in einem Mischer, das schafft nicht jeder Mischer und so Sachen.
Wir werden auf jeden Fall auch noch ein paar Fotos mit einfügen. Wie sieht denn das aktuelle Produktsortiment so aus und was ist da vielleicht auch noch zu erwarten?
Also wir sind sehr breit aufgestellt, was die Produkte angeht. Also wirklich von der Denkmalpflege bis zur farbigen Oberflächenbeschichtung. Auch Stampflehm ist ein Thema, Putze, Mörtel. Also im Prinzip ist halt alles, was man im Innenausbau machen kann, ist auch mit Lehmprodukten möglich. Und wir haben jetzt ein paar neue Ansätze, wie man zum Beispiel einfach die Kreislauffähigkeit des Lehms nutzen kann, beziehungsweise da den Lehm dafür nutzen kann, dass andere Produkte kreislauffähig werden. Also sprich wasserlösliche Mörtel, wasserlösliche Putze, was natürlich in dem Sinne erstmal irgendwo sich ja ungünstig anhört, weil wasserlöslich und nicht wasserfest ist irgendwie nicht so cool. Aber wenn es natürlich dafür sorgen kann, dass andere Bauprodukte, die in sich nicht kreislauffähig sind, wenn sie final verklebt werden durch Zementmörtel, durch Zement oder gipsbasierte Putze, wenn das alles mit Lehm passiert, dann kann man im Rückbau, wobei wir natürlich klar, Denkmalpflege und so weiter, Rückbau, da tun wir uns ein bisschen schwer mit, aber es gibt halt einfach Gebäudeformen, wo eine kalkulierte Nutzungszeit da ist. Und wenn dann natürlich das Gebäude einfach rückbaubar ist, weil eben die Verbindungen lösbar sind, dann ist das eine komplett neue Betrachtung des Lehms eigentlich und geht weg vom klassischen tolles Raumklima, Denkmalpflege und so weiter, sondern es ist einfach rein dienend für andere Produkte, aber wahrscheinlich mit einem ziemlich gewaltigen Hebel beim Thema Kreislauffähigkeit und Bauwende.
Das hat ja dann natürlich auch Auswirkungen auf Neubauten oder ne, bla, was sind denn da so Trends, die dir begegnen?
Ja, das hängt natürlich ein bisschen davon ab, was jetzt gerade neu gebaut wird. Ob es das klassische Einfamilienhaus ist, da kann ich schon heute einfach jeden Mörtel, jeden Putz, jede Farbe, jeden Anstrich, Trockenbausystem, kann ich alles 1:1 durch Lehmprodukte ersetzen. Und das findet statt. Das findet teilweise ein bisschen selektiv statt, dass man zum Beispiel sagt, okay, wir nehmen in einem Raum, Schlafzimmer, Wohnzimmer, also Räume irgendwie, wo man sich viel aufhält, verwende ich hochwertige Lösungen, auch gerade in der Farbgestaltung irgendwo schöne Putze, Effektzuschläge und so weiter und nutze vielleicht einfach in dem Flur oder in Nutzräumen einfach irgendwo einfachere Konstruktionen und Möglichkeiten. Und dann gibt's im natürlich das öffentliche Bauen, Bürogebäude, Kindergärten, Kitas oder Schulgebäude, da sind natürlich die Anforderungen andere. Da wird halt auch anders gebaut in dem Sinne. Da geht's dann halt, da spielen einfach andere Aspekte eine Rolle. Und das ist natürlich gerade jetzt auch im unternehmerischen Kontext, wenn dann und Unternehmen irgendwo Neubauten machen, Bürogebäude bauen, in vielen Fällen Thema Ökobilanzierung oder auch ESG, Kriterien, die dann eine Rolle spielen bei anderen Unternehmen, weswegen sie dann zukünftig, auch wenn sie vielleicht gar nicht so viel Wert auf Oberflächengestaltung oder gesundes Raumklima legen, sind natürlich Lehmprodukte, bieten dann einfach einen anderen Vorteil.
Wir haben es noch gar nicht in diesem Podcast gesagt, aber in denen davor, die ihr natürlich auch gerne doch mal, ja, wo ihr gerne noch mal reinhören könnt. Wenn man sich das Ganze jetzt vor Ort mal anschauen möchte, kann man das natürlich auch in unseren Claytech-Schwämme-Workshops tun. Da freue ich mich auch schon sehr auf die, ja, Innenputze und Farben und natürlich auch den Stampflehm. Das steht jetzt auf jeden Fall noch an. Da kooperieren wir ja in diesem Jahr. Und weil das bei uns einfach so ein großes Thema ist, würde ich vielleicht nochmal fragen, welche Rolle spielen denn Nachhaltigkeit und Umweltschutz bei euch im Unternehmen?
Ja, wir haben natürlich einfach schon mal ein sehr dankbares Produkt für ein nachhaltiges und umweltfreundliches Agieren. Und dann ist es natürlich auch einfach eine Frage des Selbstverständnisses, wie man das, bis zu welchem Grad man das bringt. Und wir versuchen, einen Standort nach dem anderen jetzt zu dekarbonisieren sozusagen. Also der neue Standort in Süddeutschland ist komplett emissionsfrei. Elektroanlagen, grüner Strom sowieso, sofern wir ihn nicht selbst erzeugen können. Und dann ist halt einfach das Produkt extrem energiearm in der Herstellung. Und das ist, glaube ich, ein großes Fund, was wir da haben. Und damit, finde ich sagen, der Rest ist dann nicht mehr so schwer, aber es fällt dann natürlich einfach leichter, wenn man einfach nur noch einzelne Punkte hat, wie wenn man jetzt irgendwo große chemische, thermische Prozesse hätte. Das ist natürlich, macht es einem das Ganze ein bisschen schwerer.
Ja, wie viele Standorte habt ihr denn bislang und vielleicht auch so von der Mitarbeiterzahl? Wie viele Leute sind da aktiv?
Wir sind jetzt knapp 90 Mitarbeitende und an 5 Produktionsstandorten und einem Verwaltungsstandort in Viersen. Und diese Standorte sind deutschlandweit verteilt, einfach aus logistischen Gründen und natürlich auch da, wo gute Rohstoffvorkommen sind, ist es nämlich nicht so, dass überall toller Lehm ist. Es ist zwar überall Lehm verfügbar, aber der Aufbereitungsaufwand unterscheidet sich natürlich entsprechend und die Rohstoffsicherheit in gleichbleibender Qualität und so weiter. Und deswegen sind wir relativ, ja, verteilt in Deutschland. Wir haben in Magdeburg, südlich von Magdeburg haben wir einen Standort, dann in der Nähe von Koblenz, dann in Bechingen, das ist bei nördlich von Ulm, bei Heidenheim und dann Viersen als Hauptproduktionsstandort und ältesten Standort und in der Nähe hier zwischen Neuss, Mönchengladbach, Düsseldorf, die Ecke, haben wir noch einen kleinen Produktionsstandort für solare Lehmbauplatten, also Lehmtrockenbauplatten, die solar getrocknet sind, also durch Sonneneinstrahlung und das ist ein kleiner Standort hier in der Nähe von uns.
Wenn wir jetzt so ein bisschen ja in der Geschichte weitergehen, ich habe gesehen, ihr bietet auch Claytours an. Was hat es denn damit auf sich?
Claytours ist eine Idee, die ist schon ein paar Jahre alt. Die haben wir dann vor 2-3 Jahren angefangen umzusetzen. Das ist eine Plattform, wo wir alle öffentlich zugänglichen Objekte präsentieren und zeigen, wo Lehmprodukte, also unsere Lehmprodukte verarbeitet sind. Weil es gibt natürlich, Stichwort Verbreitung, Marketing, es ist halt einfach, viele Leute wollen einfach wissen, wie sieht denn das aus, haben vielleicht gar keine Vorstellung davon, wie das Ganze jetzt aussehen könnte. Und so ist es halt, wir können können unsere Handwerker nutzen, unsere Händler, sodass sie einfach sagen können, hier, ich komme aus Hamburg, ich interessiere mich für die Lehmprodukte und dann kann man auf Claytours schauen, gibt es irgendwo in der Nähe von Hamburg einen Referenzobjekt und ist das öffentlich zugänglich ist natürlich, also die ganzen vielen Einfamilien und Wohnhäuser, die bringen natürlich in dem Zusammenhang nichts, ja. Aber ja, öffentlich zugängliche Gebäude halt schon. Und dann kann man schauen, dann kann man auch noch nach Handwerker filtern. Also da kann ein Handwerker sagen, guck mal, filter mal nach mir. Und dann siehst du alle von mir gemachten Objekte im Umkreis X. Und dann kannst du dir da vielleicht ein Bild von meiner Arbeit machen und gleichzeitig aber auch insgesamt das Produkt erfahren und ob es jetzt ein Hotel ist, da im Hotel übernachten oder ob es Friseursalon, Museum. Also es gibt ja vielfältige Möglichkeiten, öffentlich Lehm einzusetzen. Und da gehören natürlich, sagen wir mal, Projekte wie eures dann am Ende auch hoffentlich mit dazu. Ja, müssen wir mal schauen. Ja. Das müssen wir dann entsprechend Bildmaterial und also Sachen. Also wir versuchen einfach einen öffentlich zugänglich großen Showroom für unsere Produkte dadurch zu schaffen. Und das Claytours, das ganze Thema ist dann halt noch ein bisschen verknüpft mit Routenfindung und so. Also wenn ich zum Beispiel auf dem Weg nach München oder nach Hamburg in Urlaub bin, dann kann ich mir alle auf dem Weg liegenden Lehm, erklärt ja Lehmobjekte sozusagen. Ja,
so eine
noch
Lehmroute.
Ja, genau. Gibt es ja diverse. Gibt ja Fachwerkstraße, ja. Und dann gibt es vielleicht auch die Klettig-Lehmbaustraße.
Ja, warum nicht? Also, und ihr seid ja relativ vernetzt auch in der Lehmszene. Wir arbeiten ja auch relativ eng mit dem Dachverband Lehm zum Beispiel zusammen. Und dann gibt es ja auch noch den Industrieverband. Vielleicht kannst du dazu, der ist ja ein bisschen neuerer Natur, noch ein bisschen was erzählen. Warum gibt es den? Warum braucht es den? Was sind da die Ziele dahinter?
Also den haben wir vor knapp 2 Jahren jetzt oder haben wir uns damit angefangen zu beschäftigen und haben den dann vor 1,5 Jahren gegründet. Und es ist einfach so, dass der Dachverband Lehm zwar, der macht tolle Arbeit seit inzwischen auch über 30 Jahren. Den haben wir auch mitgegründet damals. Und die Arbeit des Dachverbandes geht halt weit über die Interessen der Hersteller hinaus. Also da sind natürlich eben Lehminteressierte, sage ich jetzt mal, wie ihr zum Beispiel dabei. Da sind Handwerker, Architekten und so weiter dabei. Und das sind natürlich einfach andere Interessen, die wir als Hersteller haben. Natürlich steht über allem irgendwo der Lehm als Baustoff, aber trotzdem muss man da ein bisschen, glaube ich, um die auch vor allem, das ist ja der entscheidende Punkt, die industrielle Herstellung. Ja? Also dass Lehm lokal gut hergestellt oder Lehmprodukte gut hergestellt werden können, steht ja außer Frage. Das kann ja jeder machen. Und das ist ja auch ein eigentlich sehr sympathischer Ansatz. Aber wir verfolgen halt, und da gab es ja auch einfach verschiedene Gründe für, warum wir das so gemacht haben, auch aus unserer Handwerkertätigkeit, Lehm industriell herzustellen in großen Mengen, gleichbleibende Qualität, um eben die Verbreitung zu fördern des Ganzen. Und das versuchen wir jetzt eben mit dem Industrieverband auch deutlich mehr politische Arbeit zu machen. Wir haben ein Büro in Berlin mit entsprechendem Personal. Wir haben eine ganz tolle Geschäftsführerin, die sich um das Thema kümmert. Und das ist, glaube ich, einfach ein bisschen anderer Ansatz. Wir sind da deutlich fokussierter eben auf im Prinzip auch politisches Lobbying. In einer guten Sache natürlich, ganz klar. Und deswegen, das ist eine andere Arbeitsweise, als der Dachverband Lehm das macht. Aber das ist ein anderer Weg. Und
ergänzt sich ja auch.
Unbedingt, unbedingt. Also ja. das ergänzt sich ganz hervorragend. Und da ist auch ein guter Austausch. Ich glaube, die erste Aktion war, dass beide beieinander Mitglieder geworden sind. Also das ist jetzt, und die Personen überschneiden sich ja auch teilweise. Also unser technischer Leiter Ulrich Röhlen ist natürlich im Dachverband Lehm sehr aktiv. Gleichzeitig ist dann auch, er hilft uns natürlich da mit in den Fachausschüssen des Industrieverbandes. Also das ist eine enge und gute Zusammenarbeit.
Ja, und spannend ist ja dann auch, wenn, wie zum Beispiel in dem Gulem-Projekt, dann auch wieder viele verschiedene Perspektiven zusammenkommen und da auch nochmal die Wissenschaftsperspektive mit reingebracht wird. Da sind wir ja auch recht aktiv dabei. Also Vernetzung auf allen Ebenen ist, glaube ich, durchaus zielführend. Wenn man jetzt mal die Glaskugel rausholt, wo geht denn so die Reise hin? Wo siehst du denn den Lehmbau der Zukunft?
Also das Potenzial ist für das Produkt, glaube ich, grundsätzlich gewaltig. Also wir haben, klar, jetzt gibt es natürlich insgesamt eine baukonjunkturelle Delle. Das ist natürlich ein bisschen schwieriges Arbeitsumfeld. Aber mit unseren Produkten geht es einfach weiterhin voran. Ja, also wenn die ganze Baubranche und die ganzen Massivbauhersteller über massive Umsatzrückgänge klagen, können wir das von uns nicht behaupten. Und das ist natürlich, spricht fürs Produkt und spricht dafür, dass das Produkt eine ganz hervorragende oder jetzt schon einen guten Stand hat, aber auch in Zukunft einfach noch eine größere Rolle spielen wird, weil es beantwortet einfach entscheidende Fragen des zukünftigen Bauens, und das sind die CO2-Emissionen und das ist die Kreislauffähigkeit. Und in beiden Punkten ist Lehm einfach absolut unschlagbar, und entsprechend aus unserer Sicht führt an Lehm kein Weg vorbei in der kommenden Bauwende. Und ja, das ist die Zukunft, glaube ich, des Produktes, die ist gut. Ja.
Also das können wir nur unterstreichen. Wir machen uns ja auch gerade so ein bisschen auf den Weg zum Kompetenzzentrum Lehmbau mit unserer Schwemme, wo wir verschiedenste Anwendungsfälle ja jetzt schon aufzeigen und das in Zukunft auch tun werden. Eine andere Schiene ist ja auch die soziale Verantwortung im Unternehmen, worauf ich vielleicht noch mal kurz eingehen möchte. Wie seid ihr denn da aufgestellt und was ist euch dabei wichtig?
Ja, das fängt natürlich irgendwie auf lokaler, kleiner Ebene an. Also wir sind hier unser Büro ist in einem 2000-Einwohner-Dorf, und da ist man natürlich irgendwo engagiert, ob es im Bürgerverein ist, wo mein Vater seit Jahren, seit Jahrzehnten wahrscheinlich schon Vorstandsmitglied ist oder Vorsitzender ist. Und dann halt gibt's lokale Projekte, irgendwo, ob es jetzt ein Dorfladen hier ist, den wir mit unterstützen, ob die Sportvereine, also unser Produktionsleiter ist der Vorsitzende vom Sportverein und da ist natürlich eine ganz enge Verzahnung irgendwo da und insgesamt dann haben wir das ganze Thema Integration oder Inklusion ja auch von Mitarbeitenden. Also wir arbeiten eng mit dem Landschaftsverband Rheinland zusammen mit neuen Mitarbeitern oder wie wir da irgendwo Mitarbeiter integrieren können, die da aus deren Einrichtungen kommen. Thema Flüchtlinge. Wir haben seit 2015, aber auch schon vorher, haben wir natürlich immer irgendwo geschaut, wie kriegen wir da, können wir da Mitarbeitende gewinnen? Sehr erfolgreich eigentlich. Wir sind da vielfältig engagiert.
Und jenseits der lokalen Ebene, wo seid ihr da so aktiv?
Regelmäßig unterstützen wir Projekte, die irgendwo mit Lehm, macht ja irgendwo Sinn, mit Lehmprojekten in, meistens vorwiegend ist es Afrika, dann zusammenhängen. Das sind meistens studentische Projekte, die irgendwo hier an den Universitäten ihren Ursprung haben, die dann in Afrika in der Entwicklungshilfe realisiert werden. Wir hatten auch schon mal in Bangladesch ein Projekt, was wir unterstützt haben. Auch da bietet natürlich das Produkt einfach wieder einen guten Zugang zu Entwicklungshilfe durch Neubauten oder durch Bauten von
Das ist ja auch das Spannende, dass tatsächlich Lehm ja fast weltweit überall verfügbar ist, ne? Dass man dann eben auch mit lokalen Ressourcen dort arbeiten kann und das Know-how entsprechend weiterträgt.
Ja, es gibt ja auf jedem Kontinent oder in jedem Erdteil, wahrscheinlich bis auf den Polen vielleicht, an den Polen, wurde mit Lehm gebaut und entsprechend ist da natürlich immer eine Verbindung da. Sicherlich machen wir das hier heute anders als in der Vergangenheit in anderen Erdteilen, aber da gibt's natürlich einfach eine Verbindung. Das Produkt verbindet in dem Sinne und deswegen ist dann einfach ein schöner Kontakt und ein guter Einstieg meist.
Dann sind wir auch schon fast am Ende. Was würdest du denn gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern des Podcasts noch mit auf den Weg geben?
Also Lehmprodukte sind verfügbar, sie sind einfach anzuwenden, sie können auch heute schon angewendet werden. Also wir müssen nicht irgendwo warten, bis wir mit klimafreundlichem und kreislaufgerechtem Bauen anfangen, sondern es geht jetzt schon. Wir können sofort, können 1:1 Produkte ersetzt werden und es muss einfach nur begonnen werden. Die Produkte sind da und es ist vor allem, selbst wenn man es selber macht, man kann es natürlich auch professionell verarbeiten lassen. Das empfiehlt sich auch bei manchen Anwendungen schon mal. Und je größer auch das Objekt ist natürlich, aber es ist einfach anzuwenden. Und wenn es nicht klappt, dann macht man es halt nochmal. Und das ist ja das Schöne am Lehm. Es ist eben, das werdet ihr vielleicht auch bei euren Projekten und bei euren Workshops feststellen, es ist keine Raketentechnik und selbst wenn es schief geht, dann ist es reversibel. Das ist ja der Witz am Lehm und entsprechend macht man es halt nochmal.
Ja, ich würde noch einen draufsetzen und es sind immer nette Menschen, mit denen man da zu tun hat. Also das ist auch ganz spannend. Wir haben ja jetzt schon 2 Lehmbau-Workshops mit Claytech bei uns vor Ort durchgeführt. 2 kommen noch und das ist immer eine ganz wunderbare Atmosphäre, sich dann auch einfach mal an den Lehm zu trauen und da diese vielleicht vorhandenen Berührungsängste damit zu überwinden. Also da kann man durchaus links und rechts am Wegesrand mal schauen, wo vielleicht mal so ein Workshop ist, wo man da Kontakt aufnehmen kann und entsprechend dann auch eine Beratung zu eigenen Bauprojekten bekommt.
Du sagst es mit den netten Leuten, also es sind halt einfach Leute, die sich mit einem Thema aktiv beschäftigen. Ja? Also sie gehen hin und wollen etwas anderes haben, weil denen die aktuelle Lösung aus welchen Gründen auch immer irgendwie nicht zusagt. Und entsprechend sind die Leute in der Regel auch schon vorbereitet, ein bisschen bildet einfach, was das Thema angeht und freuen sich einfach immer irgendwo, sich mit dem Produkt auseinandersetzen zu können. Weil ehrlicherweise ein Gipsputz im Neubau, der ist jetzt nicht so richtig emotionsgeladen.
Ja, das ist wohl wahr. Ja, dann komme ich zu meiner letzten Frage, die ich ja hier jedem Gast im Podcast gerne stelle. So ein kleines bisschen hast du ja auch aus der Ferne einen Einblick bekommen, was wir da in und rund um unsere Schwemme so treiben. Was möchtest du uns denn gerne noch mit auf den Weg geben?
Dass das Projekt angenommen wird vor allem, dass es mit viel Leben weitergefüllt wird. Und wir haben das selber mal hier im Dorf auch versucht. Kulturelle Angebote sind, kann zäh sein, aber wenn man durchhält und gute Lösung hat, ein schönes Projekt hat, dann kann das auch erfolgreich sein. Und ich glaube, da seid ihr mit Leben sowieso, aber auch mit Bierbrauen und Kunst und Kultur, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Also das ist schön, dass wir damit uns beteiligen dürfen und unseren Beitrag vielleicht auf diese Art
leisten dürfen.
Vielen herzlichen Dank für ja, diese Inputs und vielleicht sehen wir uns ja mal entweder bei euch vor Ort oder gerne bei uns auf ein Pelikanbier in der Schwemme. Bis bald, gut. Tschüss.
Danke.
Das war wieder eine Geschichte aus der Schwemme. Derzeit ist es in unserem Haus am Fluss etwas ruhiger in der Sommerpause. Doch schon im August starten wir wieder in die zweite Hälfte unseres Kultursommers in der Schwemme. Für noch mehr Informationen rund um unser Projekt und aktuelle Veranstaltungshinweise schaut auf www.schwemme.org vorbei. Auf Facebook und Instagram teilen wir regelmäßig Einblicke vom Baufortschritt. Folgt uns gerne auch dort.